Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und die heutige Folge beginnt mit einer Flugreise, wie man sie niemals erleben möchte, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Also suchen Sie bitte schon mal Pässe und Bordkarten raus, gleich geht es los.
Hier ein Hinweis des Werbepartners Clark. Jetzt ist endlich Schluss mit dem persönlichen Versicherungschaos. Mit der Clark-App managt ihr alles einfach und übersichtlich per Smartphone. Gebt an, welche Versicherungen ihr habt. Dann bekommt ihr alle Details zu euren Verträgen komplett digital, ohne lästigen Papierkram. Dazu hilfreiche Tipps zum Geldsparen. Clark schenkt euch jetzt einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach bei Clark registrieren und den Gutscheincode 8 eingeben. Teilnahmebedingungen in den Shownotes.
Also ein Flugzeug ist, glaube ich, wie schnell unterwegs? 850 Kilometer pro Stunde, habe ich gelesen. Ja, also die hätten eigentlich so 18 Minuten gebraucht, um über Belarus hinweg zu fliegen. Das muss man sich vorstellen. 18 Minuten, ja, das ist nicht lang. Und er fliegt immer weiter durch Belarus. Und das Tragische an dieser Geschichte ist, dass er 30 Kilometer vor der litauischen Grenze, das sind 2 Flugminuten, hat er den Kurs geändert. Ja, also diese 2 Minuten sind die entscheidenden gewesen, die über das Schicksal von Raman Prastatjewitsch entschieden haben. Und das ist wirklich tragisch.
Meine Kollegin Christina Hebel, die Spiegel-Korrespondentin in Moskau, spricht hier natürlich über den Vorfall, der seit dem vergangenen Wochenende die politische Welt beschäftigt. Ein Linienflug von Ryanair wird auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk gezwungen. Angeblich habe eine Bombendrohung der Hamas vorgelegen, geben die Behörden anschließend an. Eine Bombe finden sie nicht, aber in Minsk werden 2 Passagiere des Fluges verhaftet. Der belarussische Blogger und im litauischen Exil lebende Oppositionelle Roman Protasiewicz und seine russische Freundin Sofia Sapega.
Nachdem der Pilot die Entscheidung getroffen hat, weil es hieß so Bombendrohung, große Bedrohung, ist der dann abgedreht und ist nicht weiter nach Litauen, also nach Vilnius, was ja viel näher war eigentlich. Ja. Dabei wissen wir auch bis heute nicht viel drüber, warum der Pilot sich da entschieden hat. Also wir wissen eigentlich gar nichts, weil Ryanair so noch nicht so viel dazu gesagt hat. Es soll ja eine Untersuchung geben. Er ist dann abgedreht, begleitet von diesem Kampfjet. Und wir
den
wissen,
Kampfjet gab es wirklich, ja, das muss ich kurz zwischenfragen.
Den Kampfjet gab es wirklich, ja. Und es hat auch die staatliche Nachrichtenagentur, die belarussische, gemeldet, dass es der aufgestiegen ist auf Befehl von Lukaschenko. Ja.
Nach allem, was du jetzt inzwischen recherchiert, geschrieben, gelesen hast bei dir in der Presse, wie würdest du diesen Vorfall rekonstruieren? Was ist da passiert?
Ja, ich würde ganz klar von einer staatlichen Entführungsaktion sprechen, der belarussischen Behörden. Wir wissen, dass Raman Prastatjewitsch überwacht wurde. Das hat er noch aus Athen seinen Kollegen in Vilnius geschrieben. Man habe ihn versucht zu fotografieren, ihm auf Russisch Fragen gestellt. Das war schon mal komisch. So, wir wissen, dass die Flugsicherung sich bei dem Piloten gemeldet hat, bevor sie die Drohmail bekommen haben. Das wissen wir bereits aus Recherchen, die wir mit Partnern gemacht haben. Das ist schon mal eine Ungereimtheit. Und dann der Inhalt ist auch interessant, weil es eine Drohung von Hamas sein soll, also der Terrororganisation. Und es wird gefordert in dieser Mail, es müsse einen Waffenstillstand geben in Gaza. Sonst würde man eine Bombe in der Maschine, in dem Flugzeug zünden über Vilnius. Aber den Waffenstillstand gab es ja schon zu dem Zeitpunkt. Und die Hamas hat das auch später dementiert, überhaupt mit dieser Mail irgendwas zusammen zu tun zu haben.
Warum sollte die Hamas auch in ein Flugzeug mit EU-Bürgern über Belarus sprengen, um ihre Sache voranzutreiben, fragt man sich.
Lukaschenko hat es sich recht einfach gemacht. Er hat eine Rede gehalten und hat gesagt, Hamas oder nicht Hamas, das hat heute keine Bedeutung. Lukaschenko sagt, wir haben alles getan, um die Passagiere zu retten. Wir hatten diese Bombendrohung, wir mussten reagieren. Und dass es eine Bombe gab, hat sich ja dann schnell als Falschmeldung ausgestellt in Minsk. Und vor allen Dingen haben sie dann den Raman Prastatjewitsch und seine Freundin dort aus dieser Maschine geholt und auch festgenommen. Dazu muss man wissen, dass Raman Prastatjewitsch von dem belarussischen Regime als Terrorist geführt wird. Und das hat damit zu tun, dass er eine wichtige Rolle während der Großproteste im vergangenen Jahr im Spätsommer gespielt hat. Er war der Chefredakteur des Telegram-Kanals Njechta. Njechta ist das belarussische Wort für jemand. Also
wie irgendjemand, ne? Oder so ist das gemeint. Also wie jedermann oder
ja, genau, wie jedermann, so würde ich das sagen, wie jedermann. Und das Besondere an diesem Telegram-Kanal war, als die Präsidentschaftswahl im August, Anfang August letzten Jahres war, hatte Lukaschenko das Internet blockieren lassen. So. Also ich konnte auch kaum jemanden erreichen, auch telefonisch war das sehr schwierig, aber Telegram funktionierte noch. Und Njechta war der Kanal, der als erstes die brutale Gewalt auf den Straßen gezeigt hat. Gezeigt hat, wie der belarussische Sicherheitsapparat, die Sonderpolizisten, die Beamten Demonstrierende geschlagen haben, misshandelt haben, grün und blau. Es waren schreckliche Bilder, schreckliche Szenen auf den Straßen, die dadurch weltweit öffentlich wurden. Und das hatte eine enorme Wucht, weil man einfach sah, wie dieses Regime brutal gegen seine Kritiker vorgeht. Zudem war Njechta ja nicht nur eine Informationsplattform, sie wurde immer aktivistischer.
Was meinst du mit aktivistischer?
Genau, mit aktivistisch meine ich einfach, dass über Njechta die Proteste auch gesteuert wurden. Also es gibt ja in Belarus nicht die Opposition, sondern viele, sagen wir mal, Unzufriedene mit Lukaschenko, Kritiker. Und Njechta hatte dann so eine Art Koordinierungsfunktion, ja. Also über Njechta wurden die Großproteste angekündigt, aber es war auch so, dass wenn die Menschen auf den Straßen waren, vor allen Dingen ja in Minsk zu Tausenden, dann wurde über Njechta mitgeteilt, wo lang sie gehen sollen. Das ist insofern sehr, sehr bedeutend, weil Njechta hatte über 2 Millionen Abonnenten zu der Zeit. Also das ist wahnsinnig schnell gewachsen und war halt der Haupt-Telegram-Kanal. Und die belarussischen Behörden, das Regime wurde dem einfach nicht Herr. Ja, also sie können ja Telegram nicht blockieren. Und es gibt viele Oppositionelle, die glauben, dass das Lukaschenko sehr, sehr wütend gemacht hat und dass er deshalb die Njechta-Leute ganz weit oben auf seine Liste gesetzt hat, um Vergeltung zu üben.
Warum ist ein Blogger, auch wenn er Aktivist ist, auch wenn er organisieren kann, für einen Diktator so gefährlich, dass man die ganz offensichtliche Gefahr internationaler Ächtung und gravierender Sanktionen für sein ganzes Land so lässig in Kauf nimmt, um ihn illegal festzunehmen? So sehe ich das.
Ja, weil einfach Njechta nicht greifbar war. Ja, weil einfach das Regime diesen Kanal nicht kontrollieren kann. Aber deine Frage ist insofern berechtigt, als dass Roman Prastasiewicz gar nicht mehr für Njechta arbeitet. Also er ist dort Ende September ausgeschieden, war Chefredakteur dort, war also gar nicht mehr in dieser Funktion. Das sagt aber auch einiges über die Denkweise des belarussischen Regimes aus. Also der Njechta-Gründer und sein Kollege, also sein ehemaliger, hat mir im Interview auch gesagt, ja, das belarussische Regime vergisst nicht. Ja, und für sie ist es einfach wichtig, egal wann und wie Feinde, also Staatsfeinde, wenn man Terrorist als Terrorist bezeichnet, ist es ein Staatsfeind, zu fassen. Und bei Roman Prastasiewicz ergab sich diese Möglichkeit nun, weil er eben im belarussischen Luftraum war. Ja, also es gibt nicht wenige Oppositionelle, die glauben, dass die belarussischen Behörden diese Chance genutzt haben, um Vergeltung zu üben.
Aber das bedeutet doch dann eigentlich, dass es überhaupt kein politisches Kalkül ist, also vielleicht ein sehr kurzsichtiges, ich muss meine Gegner vernichten, und vielmehr die unkontrollierte Wut eines Menschen, in diesem Fall Lukaschenko bzw. seiner Getreuen, der niemand widersprechen mag und der auch überhaupt nicht drüber nachdenkt, was er für sein Land anrichtet damit.
Naja, Lukaschenko geht es ja schon lange nur um seinen Machterhalt. Darum geht es. Ja, es geht darum, dass er seine Macht behält, an der Macht bleibt. Und du sagst, ja, das ist nicht rational. Also für mich ist es auch nicht rational. Aber wenn man sich das von der anderen Seite mal anschaut, könnte man ja auch denken, Damit hat er sich jetzt als denjenigen präsentiert, der ja massiv gegen die Opposition vorgeht, auch da also immer weiter die Grenzen austestet und ausweitet, ja, mit so einer staatlichen Flugzeugentführung. Und er kann sich ja super präsentieren vor seiner Schutzmacht Russland, wo Wladimir Putin sagen, ja, also wenn einer hier anti-westlich ist, dann bin ich das, ja. So hat das auch ein belarussischer Politologe erklärt, ja. Also ich meine, ne, wenn man in der Logik so denkt, wie Lukaschenko das tut. Es gibt ja die These, dass es für Russland, und darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, wie kann das alles sein jetzt vor dem sehr, sehr wichtigen Treffen, also das ist ja hier seit Wochen ein Thema, wann trifft Putin den US-Präsidenten Biden das erste Mal, ja, das wird ja jetzt Mitte Juni sein. Und dann kommt so eine Zwangslandung eines Passagierflugzeugs mit Verhaftung eines wichtigen Oppositionellen, ja, ja, zur Unzeit, ja.
Würde ich auch sagen, aus dem Bauch raus.
Naja, vielleicht kann man sich das aber wiederum andersrum anschauen und in Lukaschenkos Denke könnte man natürlich auch sagen, ja, ich habe jetzt bewiesen, ich kann durchgreifen, ich bin also der beste Verbündete, den Putin haben kann, weil ich bin ganz klar antiwestlich, ich zeige Flagge, ich kümmere mich darum, dass meine Gegner, die hier monatelang groß protestiert haben, die haben bei mir nichts zu melden und ich demonstriere hier, dass ich durchgreife, ja.
Also geht es bei Lukaschenko erstmal darum, ich demonstriere meine eigene Stärke und vielleicht kann ich damit auch meinen Schutzherrn Putin beeindrucken.
Lukaschenko ist, wenn man sich anschaut, wie er agiert, geht es ihm allein darum, seine Macht zu behalten. Ja, also man kann das als Größenwahn, Machtwahn bezeichnen. Inzwischen, er ist auch ganz klar ein Diktator. Es wurden seit August über 35.000 Menschen festgenommen. Es sitzen Tausende in Haft. Es gibt über 420 politische Gefangene inzwischen. Es gibt einige Tote, es wurde gefoltert, es wurde misshandelt. Menschen in Minsk berichten mir immer wieder davon, keiner ist sich mehr sicher. Keiner ist mehr sicher, dass es an der Tür klingelt und er abgeholt wird. Auch weil er nur einen Aufkleber auf seinem Computer hatte, der weiß-rot-weiß war in den Farben der Opposition. Es ist ein Angstregime, wo keiner sich mehr sicher fühlen kann und soll. Und das ist auch die Botschaft dieser Zwangslandung. Das ist eine Botschaft an die Opposition im Ausland. Ihr könnt euch nicht mehr sicher sein. Ja, wir bekommen euch. Ja, und wir sind bereit, dafür Grenzen zu überschreiten. Ich mache mir wirklich Sorgen, was wird die nächste Grenze sein? Ja, also was werden sie machen? Werden sie nach Litauen oder Polen fahren, Leute verschleppen oder also? Also ne, da geht ja das Kopfkino auch einfach los, ja. Und das ist natürlich auch die Angst, die Oppositionelle haben jetzt, ja, die im Exil sitzen, also Kritiker Lukaschenkos bei solchen Nachrichten. Und die Nachrichten, die wir aus Belarus jeden Tag bekommen, werden immer düsterer.
Das heißt?
Es werden jeden Tag Menschen festgenommen. Zuletzt hat es vor allen Dingen Journalisten getroffen. Das wichtigste Internetportal Tutbai wurde blockiert. Man kann die Seite nicht mehr aufrufen. Das ist so ein bisschen, ja, so ein man kann das damit vergleichen, als wenn du unsere Spiegelseite blocken würdest. Zwei Drittel der Internet-User haben Goodbye gelesen. Und man muss auch ehrlich sagen, dass in den letzten Monaten ja auch nur noch wenige nach Belarus geschaut haben, obwohl die Lage ja so war, wie sie war. Und das ist leider das Traurige und auch Zynische, dass nach dieser Zwangslandung und Festnahme von Raman Prastasiewicz zumindest die Aufmerksamkeit wieder da ist für diese Lage dieses Landes und was der Diktator Lukaschenko mit diesem Land macht.
Viel mehr Aufmerksamkeit hätte Lukaschenko kaum erzeugen können. Und es ist in der Tat auch ein geradezu beispielloser Vorgang. Ein privates Flugzeug einer irischen Fluglinie wird auf dem Weg aus einem EU-Staat, Griechenland, in einen anderen EU-Staat, Litauen, zur Landung in einem Nicht-EU-Staat gezwungen. Bemerkenswert ist auch die schnelle Einigung der EU-Mitglieder, mit der sie auf den Vorfall reagierten. Auch wenn es ein wenig daran lag, dass ohnehin ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs geplant war, der sich auch mit dem Verhältnis zu Russland beschäftigen sollte, wie mir mein Kollege Markus Becker in der Brüsseler Dependance des Spiegel erklärt hat.
Also bei diesem Gipfel sollte es eigentlich auch, das war eines der großen geplanten Themen, um die strategische Debatte zu den Beziehungen zu Russland gehen. Diese Debatte hat man lange verschoben wegen Corona. Denn wegen Corona haben die meisten EU-Gipfel nur virtuell stattgefunden. Und man war sich so ziemlich einig, dass man keine Russland-Strategie über einen Videocall bereden sollte, weil es die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sich dann irgendwelche Russen einhacken. Diese Strategiedebatte sollte jetzt endlich stattfinden, weil das diese Woche tatsächlich ein in Brüssel stattfindender physischer Gipfel war und die Staats- und Regierungschefs mussten dann tatsächlich, als sie in den Raum gingen, ihre Handys draußen lassen, damit also kein Russe mitbekommt, was da geredet wird. So, und jetzt kam natürlich Belarus dazwischen und hat natürlich schon die Tagesordnung dieses Gipfels ein bisschen durcheinander gewürfelt, allerdings auch nicht allzu sehr. Denn es hat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, nur circa 2 Stunden gedauert und schon waren sich die Staats- und Regierungschefs über diese Sanktionen einig. Das heißt also, es war jetzt nicht so, dass die jetzt die ganzen 2 Tage, die dieser Gipfel gedauert hat, jetzt nur über Belarus geredet hätten. Ja, also es ging auch noch um Corona, es ging um den Klimawandel, es ging auch um den Brexit. Also Belarus war nicht das Einzige. Und dann gab es heute, Mittwoch, noch ein allerdings informelles Treffen der EU-Außenminister. Und da ging es tatsächlich auch nochmal um Belarus. Allerdings gab es da keine Beschlüsse, weil es einmal ein informelles Treffen war und zweitens, weil ja die tatsächlichen Beschlüsse sowieso schon von den Chefs und Chefinnen getroffen wurden 2 Tage vorher und das Ganze jetzt auf der Arbeitsebene liegt bei den Juristen und bei den Diplomaten, die sich jetzt überlegen müssen, welche Sanktionen genau sie vorschlagen, sodass die EU-Außenminister das dann in einigen Wochen beschließen können.
Ist es ein besonderer Moment, wenn sich die Leute in Brüssel in so kurzer Zeit so schnell einig werden?
Also was Sanktionen betrifft, war das sicherlich ein besonderer Moment, überhaupt. Also dass ein Gipfel der Staats- und Regierungschefs sich so schnell auf solche doch umfassenden Sanktionen einigt, wenn sie denn so kommen sollten wie beschlossen, das ist schon außergewöhnlich, war natürlich auch ein Stück weit Zufall, denn dieser Sondergipfel, der wurde ja nicht wegen Belarus und wegen Ryanair angesetzt, der war sowieso geplant und dass dieser Zwischenfall dann ein paar Tage vorher stattgefunden hat, war Zufall. Und dass die Staats- und Regierungschefs darauf reagieren mussten, das war auch klar, das haben sie jetzt natürlich schnell gemacht. Und das war auch ein ganz gutes Zeichen, denn es wäre schon eine ziemlich beeindruckende Blamage gewesen, wenn die es jetzt nicht hinbekommen hätten, auf einen so außergewöhnlichen Vorfall, auf eine derartige Provokation einstimmig und sehr dezidiert zu reagieren. Insbesondere nicht nach den großen außenpolitischen Blamagen, die sie sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten geleistet haben.
Was Lukaschenko getan hat, ist an Niedertracht kaum zu überbieten. Hier wurde das Leben von mehr als 170 Passagieren gefährdet, um einen Journalisten zu verhaften. Das ist ein dreifacher Angriff, ein Angriff auf die Sicherheit des Luftverkehrs, die Pressefreiheit und auf die europäischen Bürgerinnen und Bürger an Bord. Und es ist eine Grenzüberschreitung, die die internationale Gemeinschaft nicht durchgehen lassen kann. Jedem Diktator, der mit dererlei Gedanken spielt, dem muss klar gemacht werden, dass es dafür einen bitteren Preis zu zahlen gibt.
Auch die erste Reaktion des Bundesaußenministers Heiko Maas klang entsprechend willensstark und zuversichtlich. Aber ganz so einfach ist das mit den Sanktionen und Protesten gegen Lukaschenko nicht. Denn Belarus ist in mehrfacher Hinsicht ein besonderes Land für die EU. Zum einen liegt es geografisch zwischen den EU-Staaten Polen und Litauen auf der einen Seite, der Ukraine und Russland auf der anderen. Und zum anderen hat sich Lukaschenko auch immer wieder dem Westen angenähert. Zum Beispiel, als er dafür sorgte, dass die Friedensgespräche im Ukraine-Konflikt in Minsk stattfanden. Oder durch die Tatsache, dass Belarus die russische Annexion der Halbinsel Krim nicht anerkannte. Dennoch wird Belarus hauptsächlich von Russland unterstützt. Immer wieder kräftig finanziert und die meisten Experten gehen davon aus, dass Lukaschenkos Loyalität eindeutig Moskau gehört. Was kann der Westen also tun, Christina, damit es nicht mitten in Europa, mitten im Weltgefüge ein Land gibt, in dem ein Diktator einfach Flugzeuge vom Himmel holt, wenn ihm danach ist?
Ja, wie wir gesehen haben, hat der Westen nichts tun können. Er war Zaungast. Ja, wir haben Wir haben das verfolgt, ja, so, und mussten zuschauen. Das ist ja der Punkt dabei. Es ist halt einfach ja ein Dilemma. Wir haben einen Diktator mit seinem Sicherheitsapparat, der nach eigenen Regeln spielt, sämtliche Regeln der Zivilisation verletzt, um ja seine Gegner zu verfolgen. Und wir haben die EU und die USA, die eine Rechtsordnung als Fundament haben, die nach demokratischen Regeln agieren. So. Und da kannst du dich besorgt zeigen, sehr besorgt zeigen, wie unser deutscher Außenminister ja in einem ersten Statement. Und du kannst sagen, dass das bittere Konsequenzen hat. Aber das ist halt endlich, der Spielraum der EU ist klein. Sanktionen sind wichtig, symbolisch auch natürlich, dass so etwas nicht ohne Folgen bleiben kann. Aber im Ernst, ich meine, es wurden schon so viele Sanktionen gegen sein Regime verhängt. Das ist symbolisch wichtig, aber es ist halt jetzt bisher nicht so, dass es ihn so getroffen hat, dass er sein Verhalten irgendwie geändert hat. Und Sanktionen haben eine gewisse Wirkung natürlich, aber da muss auch dann auch mehr Druck auf Russland als Schutzmacht ausgeübt werden.
Diese Problematik hat man natürlich auch in Brüssel erkannt und schmiedet bereits Pläne für weitere Maßnahmen, die dann allerdings neue Folgeprobleme nach sich ziehen, wie mir Markus Becker erklärt hat.
Es gibt schon 88 Einzelpersonen und 7 Organisationen, wie zum Beispiel größere Unternehmen, die schon auf der EU-Sanktionsliste stehen. Da gab es also schon 3 Sanktionsrunden. Es wurde auch schon die 4. vorbereitet, schon bevor es zu diesem Zwischenfall mit der Ryanair-Maschine kam, sodass man jetzt davon ausgeht, man kann relativ schnell dieser Liste auch noch so ein paar weitere Einzelpersonen und auch Unternehmen hinzufügen. Allerdings die offensichtlichen Ziele für Sanktionen stehen auf dieser Liste schon drauf, darunter auch der Präsident Lukaschenko selbst. Das heißt, man geht davon aus, dass diese Liste, wenn sie ihn bis jetzt noch nicht beeindruckt hat, auch in Zukunft nicht besonders beeindrucken wird, auch wenn sie demnächst nochmal erweitert wird. So, jetzt gibt es aber über diese individuellen Sanktionen hinaus noch ein weiteres Mittel, zu dem die EU jetzt greifen will, nämlich sogenannte sektorielle Sanktionen. Da geht es also wirklich um flächendeckende Sanktionen gegen ganze Wirtschaftsbereiche in Belarus. Und das könnte also wirtschaftlich dem Land sehr viel mehr wehtun als die bisherigen sehr gezielten Nadelstiche. Und aus diesen Nadelstichen würden dann tatsächlich Flächenangriffe werden.
Okay, und davon habe ich rausgehört, erhofft man sich einen größeren Effekt, als das bisher der Fall ist, um einfach ein deutliches Zeichen nach dieser Aktion zu setzen.
Davon erhofft man sich einen größeren Effekt, richtig, weil eben der wirtschaftliche Schaden in Belarus vermutlich deutlich größer wäre. Also zum Beispiel die beiden wichtigsten Exportsektoren in Belarus sind Ölprodukte und Kaliumdünger. Also Belarus ist einer der größten Kaliumdünger-Exporteure der Welt. Und wenn man diese Unternehmen träfe, das würde der Wirtschaft des Landes schon richtig wehtun. Allerdings will die EU natürlich auch nicht die Bevölkerung treffen, sondern nur das Regime. Das ist ein Argument dagegen. Ein zweites Argument dagegen ist, dass man befürchtet, den Einfluss Russlands, der ja ohnehin schon sehr groß ist in Belarus, noch weiter zu stärken. Denn es stünde schon zu erwarten, dass die wirtschaftlichen Schäden, die die EU in Belarus mit den Sanktionen verursachen würde, dann ausgeglichen würden durch Wladimir Putin. So, und das befürchtet man natürlich, könnte dazu führen, dass Belarus noch abhängiger wird von Russland und deswegen die Demokratisierung des Landes, die man ja eigentlich will, in noch weitere Ferne rückt. So, und dann gibt es noch Punkt 3, und zwar diese sektoriellen Sanktionen gegen ganze Wirtschaftsbereiche kann man auch nicht so schnell realisieren. Also es ist jetzt die Rede davon, dass diese zusätzlichen individuellen Sanktionen vermutlich am 21. Juni beschlossen werden könnten, was ja schon einige Wochen in der Zukunft liegt. Die sektoriellen Sanktionen, die also diese weit größeren Sanktionen, die würden noch mal länger dauern, bis man sie beschließen könnte.
Okay, das wäre dann tatsächlich eine langfristige Strategie und gar nicht mehr so als Reaktion auf diese Luftpiraterie, um das mal vorsichtig auszudrücken, zu verstehen.
Naja, man zielt natürlich mit solchen Sanktionen nicht nur auf Belarus. Natürlich hofft man auch, dass das dort irgendeinen Effekt hat. Aber in der EU heißt es natürlich auch, dass ein solcher noch nie dagewesener Akt der Luftpiraterie, wenn man so will, auf gar keinen Fall toleriert werden darf und dass deshalb diese Sanktionen nicht nur eine Wirkung auf Belarus direkt entfalten sollen, sondern auch eine abschreckende Wirkung gegenüber anderen Autokratien, sodass also kein anderer Potentat irgendwo in der Welt jetzt vielleicht auf die Idee kommt, sich irgendwelche Flugzeuge vom Himmel zu schnappen.
Die Frage ist also, wie Wladimir Putin diesen Vorfall bewertet und welche Konsequenzen sich daraus im Innenverhältnis der beiden Potentaten ergeben. Am Freitagnachmittag trafen sich beide in Sotschi zu einer schon lange terminierten Besprechung. Bis zum Redaktionsschluss dieser Sendung gab es noch keine Informationen über den Ausgang dieses Treffens. Es erscheint allerdings höchst unwahrscheinlich, dass die Festnahmen von Minsk nicht Teil des Gesprächs waren. Und ein Detail könnte Putin besonders missfallen haben, weil es nämlich Russland besonders betrifft.
Der Knackpunkt ist auch, dass ja nicht nur Roman Kostasiewicz festgenommen wurde, sondern auch seine Freundin. Und seine Freundin, die Sofia Sapiega, ist russische Staatsbürgerin. Und das macht es natürlich kompliziert, weil die sitzt auch in Haft, wurde auch in einem Video vorgeführt in den staatlichen Medien. Man muss sich das so vorstellen, man wird dann so abgefilmt und muss dann ein Geständnis ablegen. Sie hat dann sichtlich nervös gesagt, ja, sie sei, das wirkte sehr so vorgegeben, der Text, sie sei Redakteurin eines Telegram-Kanals, eines belarussischen, der die persönlichen Angaben, Telefonnummern, Geburtsdaten, Fotos etc. veröffentlicht von belarussischen Sicherheitskräften. Und das ist natürlich schon ein krasser Vorgang. Dieses Video hat nicht allen hier gefallen, hat also wirklich auch in Russland für, sagen wir mal, ja, Entsetzen gesorgt.
Warum genau?
Das ist ja wie ein Geiselnehmer, der seine Geiseln vorführt, ja. Wenn du Leute vor die Kamera setzt und sie ein angebliches Geständnis vorlesen lässt, ja. Und das von einer russischen Staatsbürgerin, so, ja, die etwas zugeben soll, was zweifelhaft ist. Die russische Botschaft ist eingeschaltet. Ich habe mit ihrer Mutter sprechen können, die total aufgelöst ist, ja. Die lebt in Minsk, ist total verzweifelt, sagt, dass ihre Tochter angeblich nichts mit der belarussischen Opposition zu tun gehabt habe. Und sie hatte eigentlich gehofft, die Mutter, dass ihre Tochter nach 72 Stunden freigelassen wird. Sie befindet sich aber jetzt im Gefängnis des KGB. So. Und es ist einfach ganz klar, dass sie ja Teil einer politischen Lösung werden wird. Also das wird auf jeden Fall im Gespräch von Putin und Lukaschenko eine Rolle spielen.
Es kommt also wieder einmal auf Putin an. Darauf, wie sehr sich Moskau weiterhin schützend vor Belarus und seinen wütenden Diktator stellt. Und auch darauf, ob die Einigkeit der EU-Staaten in dieser Sache von Dauer ist.
Naja, die Frage ist natürlich, inwieweit es darauf hinauslaufen würde, sich mit Putin anzulegen. Also die Reaktion Putins, die steht ja noch nicht fest. Es steht ja noch nicht mal fest, welche Sanktionen überhaupt genau die EU beschließen wird. Denn im Moment ist es ja schon so, dass es einen einstimmigen Beschluss der Staats- und Regierungschefs gibt, dass eben weitergehende Sanktionen beschlossen werden sollen. Formell beschlossen wird das dann aber, wie gesagt, erst voraussichtlich in einigen Wochen vom zuständigen Minister. Das wären die Außenminister. Ob diese Einigkeit der EU bis dahin hält oder ob durch Druck Putins beispielsweise oder auch durch andere Gründe manche Länder aus dieser Einigkeit ausscheren und es deswegen möglicherweise gar nicht zu den Sanktionen kommt oder nur zu sehr schwachen Sanktionen, das weiß man jetzt noch nicht und das ist auch durchaus noch möglich.
Kannst du beziffern, wie wichtig eine gute Beziehung der EU zu Belarus und umgekehrt ist?
Naja, beziffern lässt sich das schlecht. Das ist natürlich schon, Belarus ist natürlich schon so ein bisschen, wie sag mal, der so ein Zwischenstück zwischen Russland und der EU und gehört natürlich zur europäischen Nachbarschaft. Deswegen ist es ja auch so, dass die EU zum Beispiel bis heute mit hohen Millionenbeträgen zum Beispiel die belarussische Zivilgesellschaft fördert. Also es sind selbst vergangenen Jahr, also in dem Jahr, als Lukaschenko seinen berüchtigten Wahlbetrug begangen hat, sind noch rund 37 Millionen Euro an EU-Fördergeldern nach Belarus geflossen. Ja, insbesondere an die Zivilgesellschaft, auch an unabhängige Medien und so weiter. Vorher waren es sogar noch mehr Gelder. Es wurde also nach diesem Wahlbetrug ein Teil dieser Gelder eingefroren. Eben alles, was irgendwie in die Nähe des Regimes kommen konnte, hat man versucht wegzunehmen, um nur noch die Zivilgesellschaft zu fördern. Das macht man aber immer noch, trotz allem.
Ja, genau. Und deswegen, genau, tue ich mich da schwer. Und wir haben ja auch andere Länder wie Myanmar, ja, wo die Menschen erschossen werden auf der Straße. So, deswegen, ne? So, also deswegen, also was kann der Westen machen? Ich glaube, das ist doch die zentrale Frage. So, und also ich habe es ja gesagt, der Spielraum ist nicht so groß. Ja, man kann wirtschaftlichen Druck ausüben. Ehrlich gesagt wäre ich dafür, die Visavergabe zu vereinfachen für den Schengen-Raum. Das würde Menschen helfen in Belarus. Also ne, Menschen, die verfolgt werden. Es müsste viel mehr immer wieder das Thema auch auf der Tagesordnung sein und nicht nur dann, wenn solche schrecklichen Ereignisse geschehen und weiß ich nicht, dass die EU einen Belarus-Beauftragten bekommt. Ich spinne jetzt mal rum. Es sind alles kleinere Maßnahmen und aber ich glaube, es ist entscheidend.
Zum Schluss unseres Rundfluges über die belarussische Problemzone muss ich allerdings die Hoffnung etwas bremsen, dass Wladimir Putin oder auch US-Präsident Joe Biden kurzfristig etwas am Verhalten von Alexander Lukaschenko ändern werden können. Hier ein kleiner Ausschnitt aus einer Rede Lukaschenkos von vergangener Woche nach dem Vorfall in Minsk über das bevorstehende Treffen zwischen Putin und Biden, das demnächst in der Schweiz stattfinden soll.
Пусть приезжают в Беларусь, если они хотят обсудить проблемы Беларуси.
Sollen die nach Belarus kommen, wenn sie über Belarus reden wollen? Ich werde beide würdig begrüßen. Wir setzen uns hin, besprechen alle Probleme. Ich höre mir sogar alle Gemeinheiten an. Das wird ein offenes Gespräch. Aber in der Schweiz sitzen und Putin über Probleme von Belarus zu belehren, das ist lächerlich. Dort kennen sie unsere Probleme nicht. Ich weiß, Putin kommt gern nach Minsk. Soll Biden doch auch kommen. Aber zum wievielten Mal hört man ein Signal geben, Druck ausüben. Ich weiß schon, was Putin ihm sagen wird zu Belarus. Denn ich weiß, was er ihm am Telefon gesagt hat. Deshalb musste er sich rechtfertigen. In dieser Hinsicht war Putin sehr anständig. Vielleicht riskiert Biden es. Wir können doch mühelos ein Flugzeug hier landen lassen. Wir haben 2 Landebahnen, können hier jeden Flieger annehmen. Wir lassen Kampfflieger aufsteigen und werden ihn eskortieren von der Schweizer Grenze. 2 Kampfflugzeuge oder 3 Kampfflugzeuge.
Две полосы на любую сядем. Истребители поднимем и будем сопровождать от границы со Швейцарией. 3 истребителя.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein herzlicher Dank geht an Christina Hebel in Moskau und Markus Becker in Brüssel für die Gespräche in dieser Folge. Und natürlich an Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Audioformate des Spiegel finden Sie stets auf spiegel.de und bei den gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify oder Google Podcasts. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.